Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Unser Thema heute ist die koloniale Raubkunst. Europäische Museen besitzen unzählige Ausstellungsstücke aus Afrika, erbeutet von den Kolonialherren. Was soll mit ihnen geschehen? Darum ging es in einer Diskussion, die Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Volkswagen Stiftung veranstaltet hat, im Schloss Herrenhausen in Hannover. Die Moderation hatte René Agiga.
Vor gut zwei Jahren hat der französische Präsident Emmanuel Macron diesen Wunsch formuliert, afrikanisches Kulturerbe aus französischen Museen zurückzugeben in die subsaharischen Herkunftsländer. Vor gut einem Jahr, also ein Jahr nach dieser Forderung, hat derselbe Präsident einen fachlich fundierten Bericht bekommen, der skizziert hat, in welcher Weise das auch geschehen könnte. Das sind zwei Jahre, in denen nach meinem sehr, sehr groben Eindruck sehr viel geredet wurde, sehr viel diskutiert wurde, ob zurückgeben ja oder nein, wie zurückgeben und wann. Zwei Jahre, in denen viel diskutiert wurde, aber sehr, sehr wenig zurückgegeben wurde tatsächlich. Und über diese Frage würden wir jetzt gerne sprechen mit Mareike Späth, die bis vor kurzem am Hamburger Rothenbaum-Museum gearbeitet hat und in wenigen Tagen hier im Hannoveraner Landesmuseum beginnt zu arbeiten. Herzlich willkommen. Außerdem mit Louis-Henri Sequoy, der ebenfalls aus Hamburg angereist ist und dort Professor ist für Erziehungswissenschaften. Willkommen. Nicht zuletzt Jürgen Zimmerer, Historiker, ebenfalls aus Hamburg. Und vielleicht beginnen wir ganz kurz eine Einstiegsrunde mit Ihnen, Jürgen Zimmerer. Was ist aus Ihrer Sicht derjenige Faktor von den vielen, die es geben wird, die eher behindernd sind bei dieser Globalforderung oder diesem Globalwunsch, gebt doch die Dinge zurück nach Afrika?
Ich denke, das größte Hindernis ist der fehlende politische Wille. Es gibt keinen politischen Willen, tatsächlich in Deutschland zumindest, und nur sehr beschränkt tatsächlich in Frankreich, von Großbritannien jetzt mal ganz zu schweigen, wirklich Objekte, die eindeutig als Raubkunst, als Raubobjekte identifiziert wurden, zurückzugeben, so mindestens die spektakuläreren Objekte. Das ist eigentlich das größte Problem, und es hängt damit zusammen, dass man im Grunde mit der Fragestellung der Museen auch unser liebgewordenes Welt- und Eigenbild von dem überlegenen europäischen Kultur- und Wissenssystemen in Frage stellen muss, und da will niemand ran.
Da will niemand ran, fehlender politischer Wille. Herr Sukwa, wenn ich Ihnen die gleiche Frage stelle, warum hakt es so? Warum gibt es so eine doch spektakuläre Ankündigung, Forderung des französischen Präsidenten? Also das ist ja nicht irgendjemand. Und warum wird jetzt nicht in großem Stil zurückgegeben? Können Sie einen Hauptgrund dafür ausmachen?
Naja, ich kann mich nur dem, was Herr Zimmerer eben gesagt hat, anschließen. Das Problem ist eminent politisch. Es ist kein technisches Problem. Und solange wir von hier, mit hier meine ich von der europäischen Seite her, bestimmen, wie es gehen soll, und das nicht auf der höchsten politischen Ebene, auch eine Wille da ist, die Dinge zurückzugeben, wird es nicht passieren. Die Debatte, wenn Sie ja der Topos Macron und den Bericht Savoy, ist auch schon skurril, dass alles sich um diesen Moment dreht, weil die Debatte ist ja auch nicht neu. Ja, es gab schon viel Diskussion in den 80ern über Restitution und nichts ist passiert. Das heißt, wir haben mit einem wiederkehrenden Muster, wo viel, wie Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, viel geredet wird und nichts passiert. Also es gibt wir wissen, dass diese Objekte quasi fast wie Trophäen sind, die in Museen liegen, und die Rückgabe ist ein Gegenstand von politischer Auseinandersetzungen, die auch politisch gelöst werden müssen und nicht technisch, wie man das sonst so hört.
Also zum zweiten Mal die Antwort, wenn ich sie verknappen darf, politischer Wille fehlt. Was ich wiederhole mich auch, umso erstaunlicher finde, als der französische Präsident zumindest innerhalb seines Landes ja so eine immer eine republikanisch-königliche Stellung hat. Bestimmte Sachen kann der anweisen. Das offenbar nicht, kommt jedenfalls nicht weiter mit seinem politisch formulierten Wunsch. Frau Späth, fällt Ihnen noch ein anderer Grund ein oder ist das der Kern, dass es sich einfach um politischen Kampf handelt, der nicht ganz einfach umzusetzen ist?
Also ich würde mich dem irgendwie anschließen und sagen, dass ich das auch als ein großes Problem sehe, aber ohne das es einfach nochmal wiederholen zu wollen, denke ich. Also einmal muss man auch bedenken, dass sich die französische Situation nicht ohne weiteres auf die Situation hier in Deutschland übertragen lässt, über die wir ja hier vielleicht mehr nur sprechen können. Und es ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Also was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt wirklich, sage ich mal, ins Depot gehe, etwas rausnehme und damit einfach loslaufe? Um es zurückzugeben und da sind es eben letztendlich doch auch logistische Fragen, organisatorische Fragen. Eine Frage, die ich mir irgendwie stellen müsste, ist auch, wohin genau und an wen würde ich denn nun eigentlich gehen, um Dinge zurückzugeben? Und Sie haben natürlich recht, Herr Zimmerer, dass es einige herausragende Objekte gibt, wo es durchaus einen Adressaten gäbe, das auch klar ist, aber es gibt eben sehr viele Objekte, wo diese Fragen so einfach nicht zu klären sind, weil es vielleicht unterschiedliche Ansprüche gibt, weil es viele ungeklärte Fragen gibt, die einfach eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Geschichte der Objekte und der Forschung, also der Sammlungen bedingt. Und das wird ja auch getan.
Also praktische Probleme des Typs, ich weiß gar nicht genau, woher dieses und jenes Objekt kommt und ich weiß gar nicht genau, an wen exakt ich es zurückgeben könnte, wenn ich, selbst wenn ich wollte, richtig?
Ja, genau. Also die Frage sozusagen, wer erhebt denn überhaupt Anspruch auf Restitution? Also es ist ja auch durchaus nicht so, dass für alle Objekte und alle Sammlungsteile, die sich in Museen befinden, dieser Anspruch überhaupt erhoben wird oder diese Frage gestellt wird oder dass es dann auch irgendwie so einfach zu klären wäre. Es ist ja schon auch so, dass diese ganze Debatte um die Restitution von Kulturgütern, wie es so schön heißt, in ethnologischen Museen oder Museen Europas, die Rückgabe als Ziel sieht und das ist eine Option, die vielleicht im Raum steht. Es gibt ja aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie damit umgegangen werden kann.
Was Sie jetzt vielleicht gesehen haben, was ich gesehen habe, was man im Radio nicht sehen kann, Herr Zimmerer und Herr Sökwa haben gerade so ein bisschen gelächelt. Warum?
Naja, also wie gesagt, es ist kein praktisches Problem. Nirgendwo, wo es politischer Wille gibt, kann man Probleme nicht praktisch lösen. Wenn Sie von Ansprüchen, die gestellt werden, sprechen, es gibt erstmal eine Frage der Transparenz und die Frage der Öffnung der Museen, sodass Menschen, die tatsächlich erstmal wissen wollen, was wo zu finden ist, dass sie Zugang zu den Museen haben. Erstens. Zweitens, und das ist noch übergeordneter, wenn wir auf der höchsten politischen Ebene ein Bekenntnis zur Raubkünste, ja, zur Objekte, die unter Bedingungen von Gewalt ergattert wurden und sich hier in Museen finden. Wenn wir ein Bekenntnis zur Rückgabe haben, wird auch die praktischen Probleme gelöst und nicht, weil das Problem wird jetzt an Museen sozusagen zugeschoben und man tut so, das ist das, was ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe, als ob es ein technisches Problem, es wird über Provenienz und so weiter, ja, natürlich kann man das machen, aber darum geht es nicht. Wie gesagt, es geht darum, erstens, dass man erkennt und anerkennt, dass diese Objekte nicht hierher gehören. Und zwar auf eine sehr hohe politische Ebene. Ich habe jetzt weder der Kanzlerin noch der Bundespräsident gehört, dass sie sich über diese Sache klar geäußert haben. Zweitens, dass neben dieser Anerkennung, dass man sich entschuldigt überhaupt, dass solche Sachen passiert sind. Und drittens, dass diese transparent hergestellt wird, dann kann man über die praktische Modalität diskutieren. Ja? Das ist nicht etwas Technisches, es ist etwas Politisches und wir sehen, wie gesagt, schon von in den letzten 40 oder 30 Jahren, wo diese Debatte wieder kommt und dann wieder verschwindet, dass es einfach an politischem Wille mangelt, um das Praktische zu lösen.
Nach meiner Erinnerung gibt es ein ausführliches Papier der Kulturstaatsministerin Frau Monika Grütters zusammen mit ihrer Staatssekretärin Müntefering. Und da gibt es zumindest auch die Willensbekundung, dass die deutschen Museen in dem Geiste von Macrons Papier und Willen ebenfalls handeln und unbedingt Provenienz erforschen, also wo kommen die Objekte her, und Rückgaben womöglich vorbereiten. Herr Zimmerer.
Ja, ich musste vorhin schmunzeln, als Frau Späth sagte, was würde passieren, wenn ich ins Magazin gehe, ein Objekt nehme und würde das restituieren. Sie dürfte das nicht. Ein Museum kann nicht restituieren aus eigener Kraft, so ohne weiteres, weil das ja eigentlich Staatsvermögen ist, wer immer jetzt der Träger ist. Und in der ganzen Diskussion der letzten 2 Jahre hatte ich den Eindruck, dass die Politik etwas die Verantwortung auf die Museen schiebt, wo die Politik eigentlich als Gesetzgeber, ob das in den Ländern ist oder auf dem Bund, eben die Gesetze schaffen müsste, wie übrigens auch in Frankreich, ähnlich gelagertes Problem, dass man Objekte, die einmal im Museumsbesitz sind, wieder herausgeben darf. Das ist aber kein unüberwindbares Hindernis, weil im Bereich der NS-Raubkunst macht man das, weil da der politische Wille da ist, das zu tun. Und das fehlt eben im Bereich der kolonialen Raubkunst. Und das könnte
halten
die
Sie
Politik lösen. Zweitens, wenn ich...
Rückfrage. Das Papier von Frau Grütters, Kulturstaatsministerin, ja, halten Sie das für eine leere Willensbekundung?
Nein, es ist keine leere Willensbekundung. Es ist eine Willensbekundung von jemand, der in politischer Macht ist. Und im Grunde könnte ja jemand, der in der Regierung ist, über die Willensbekundung hinaus auch etwas tun, damit es tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird. Und ich halte den Hinweis auf die Provenienzforschung in der Tat für teilweise von Seiten der Politik für vorgeschoben. Ich habe an anderer Stelle von simulierter Aufarbeitung gesprochen, denn es gibt Objekte, deren Herkunft als Raubcharakter eindeutig geklärt sind. Und man könnte mit denen ja beginnen. Man muss ja nicht alle Objekte erforschen, bis man das erste restituiert, sondern man könnte, und ich nenne jetzt nur 3 Beispiele,
die man
eigentlich machen könnte, aus 3 verschiedenen Bereichen. Der Brachiosaurus im Naturkundemuseum Berlin ist eindeutig aus einem kolonialen Kontext aus Deutsch-Ostafrika nach Berlin gekommen. Da ist die Provenienz völlig klar. Nofretete im Neuen Museum ist aus kolonialen Kontexten aus Ägypten gekommen, ist die Provenienz klar. Die Benin-Bronzen, 200 davon schätzungsweise in Hamburg, 440 bis 500, so genau weiß es offenbar die Stiftung Preußischer Kulturbesitz selbst nicht, in Berlin ist eindeutig Raubkunst. Da könnte man sofort im Grunde agieren. Jetzt Benin-Bronzen wirft das Problem auf, zu sagen, an wen restituiert man. Da gibt es tatsächlich innerhalb Nigerias konkurrierende Ansprüche des Königshauses von Benin und des nigerianischen Nationalstaats. Mein Vorschlag war, wenn wir wissen, es ist Raubkunst und wir restituieren wollen, dann übergeben wir das an eine Stiftung, eine internationale Stiftung unter der Leitung der UNESCO, und sagen, wir haben es restituiert und an die UNESCO und müssen es den Nigerianern und Nigerianerinnen überlassen, wie sie das im Einzelnen aufteilen wollen. Es kann ja nicht uns zustehen, die wir eindeutig sagen, das ist geraubt und sollte bei uns eigentlich gar nicht sein, zu bestimmen, an wen es zurückgegeben wird.
Nach dieser eindeutigen und sehr plausiblen politischen Forderung meinerseits die Bitte um einen kleinen Exkurs zu den Benin-Bronzen. 200 davon in Hamburg, haben Sie gesagt, 400 bis 450 in Berlin. Es sei nicht ganz klar, wie viel genau, trotzdem aber sei die Provenienz total klar. Vor allem sind Berlin und Hamburg keineswegs die einzigen Orte, wo diese Benin-Bronzen weltweit verstreut sind. Was hat es mit denen, die man immer so gerne herbeizitiert, genauer auf sich?
Also die Benin-Bronzen stammen eben aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria, also nicht zu verwechseln mit dem Nationalstaat Benin, und wurden 1897 im Grunde bei einer britischen Invasion erobert. Interessanterweise zeigen die Dokumente, dass die Briten schon vor dem Feldzug damit argumentierten, dass sie den Feldzug finanzieren durch den Raub der Benin-Bronzen. Also die wussten, wie wertvoll diese Objekte sind. Und etwa 4.000
sind... Waren da auch Wissenschaftler unterwegs bei dem Feldzug, Kunsthistoriker?
Nein.
Das kennt man zumindest aus ägyptischem, aus dem, ja, als Napoleon nach Ägypten gefahren ist, hatte er kundige Menschen.
Das war also vor allem, das war machtpolitisch einfach im Grunde motiviert. Es ging einfach um die Kontrolle über das westafrikanische Hinterland. Man wollte einen Wettbewerber, einen unabhängigen Wettbewerber oder ein unabhängiges Machtzentrum ausschalten und wusste aber, man kann die Kosten finanzieren mit diesen Benin-Bronzen. Diese Benin-Bronzen sind dann über London und Hamburg im Wesentlichen nach Europa gekommen, dann zumindest für den deutschen Teil durch zwei Museumsgründer, den Georg Tilenius, den Gründer des Völkerkundemuseums, und vor allem Justus Brinkmann, dem Gründer des Museums für Kunst und Gewerbe, der einen florierenden Handel mit diesen geraubten Objekten aufzog, sodass man ihn heutzutage als Großhehler eigentlich bezeichnen müsste, wurden die dann innerhalb Deutschlands eben weiter verbreitet und sind in verschiedenen Museen einfach gekommen. Und zu 95% stammen aus dieser Invasion und aus diesem Raub von 1897. Und deshalb kann man die so eindeutig verorten. Und gleichzeitig sind es individuell auch extrem wertvolle Stücke und auch kulturgeschichtlich extrem wertvolle Stücke, weil es die Europäer im Grunde zum ersten Mal konfrontiert hat mit der Tatsache, dass Kultur aus Afrika als Kultur und Kunst wahrgenommen wurde. So sehr überrascht war man in Europa, dass Afrikanerinnen und Afrikaner Kunst können, dass man zunächst mal sagte, das müssen eigentlich die Portugiesen gewesen sein, die diese Technik und diese Kunst nach Westafrika brachten, weil es einfach dieses Weltbild in Frage stellte. Das sind also eben auch extrem symbolisch aufgeladene, und die fehlen auch Benin heute. Also wir haben gerade ein Forschungsprojekt dazu, wo einfach auch klar wird, man hat Kunstobjekte geraubt, aber man hat eigentlich auch das kulturelle und soziale Gedächtnis dieses Königreich Benins außer Landes gebracht. Die Folgen dieses Raubes, über die wir viel zu wenig nachdenken. Man muss sich auch mal fragen, was passiert eigentlich mit den Gesellschaften, aus denen diese Objekte entfernt wurden? Sind einfach hochsymbolische Objekte, eindeutig Raubkunst. Es gibt keine Stellungnahme der Bundesregierung oder der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zur Restitution dieser Objekte.
Eine andere Folge dieses Raubes scheint mir zu sein, ich ergänze das nur kurz als Assoziation, dass verschiedene europäische Avantgarden sich ja haben inspirieren lassen an genau jener afrikanischen Kunst, die damals nach Europa kam. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass zumindest dieses Beispiel Benin-Bronzen nicht eindeutiger angepackt wird, also über die Provenienzforschung hinaus?
Dieser Fall, den Herr Zimmerer ja gerade ausführlich geschildert hat, ist natürlich ein sehr prominenter Fall, auch gerade weil er eigentlich schon sehr lange in der Diskussion ist, weil es ein Fall ist, zu dem es relativ viel Forschung schon gibt und relativ viel Klarheit gibt, wobei auch hier gibt es nach wie vor offene Fragen, zumindest bei Teilen der Bestände, und die Forschung daran, die also auch aktuell betrieben wird, bringt auch immer wieder nochmal spannende neue Erkenntnisse um Zusammenhänge, um Netzwerke, um Intentionen, wer in diese ganzen Handel auch verstrickt waren, hervor. Und das sind natürlich auch interessante Forschungen, die jetzt nicht nur im Zusammenhang von Restitution irgendwie relevant sein können, sondern einfach darüber auch diese Geschichte nochmal ans Licht zu bringen und darüber auch mehr Wissen einfach zu generieren, was jetzt tatsächlich diese historischen Zusammenhänge waren. Von daher sind, glaube ich, gerade die Benin-Bronzen ein relativ prominenter Fall, der tatsächlich großes Interesse und großes Bewusstsein auch im Moment erfährt. Aber es ist natürlich irgendwie ganz klar, dass wenn wir über Kulturgüter, also in diesem größeren Begriff irgendwie sprechen, gibt es natürlich Fälle, wo sich nochmal ganz andere Fragen stellen und die dadurch, dass sie weniger historisch so eindeutig einzuordnen sind in diese Prozesse wie diese Strafexpedition, die Herr Zimmerer gerade erwähnt hat, wo einfach nochmal anders drüber nachgedacht werden muss und mit anderen Leuten vielleicht auch gesprochen werden muss.
Ich bringe vielleicht mal noch ein weiteres Problem oder Hindernis ins Spiel, nämlich das Hindernis, dass keineswegs alle afrikanischen Staaten, die in den Regionen heute entscheidend sind, aus denen geraubt wurden, auch tatsächlich selbst Rückgabeforderungen stellen. Nun weiß ich gar nicht genau, wie es sich mit diesen Hunderten und Hunderten Benin-Bronzen verhält, wie es sich mit der Nofretete verhält. Bei dem Brachiosaurus, der in Berlin zu bewundern ist, weiß ich, dass der Direktor des entsprechenden Museums in Tansania das gerne zurück hätte. Staatlicherseits, glaube ich, gibt es aber keine Forderung. Und jedenfalls, gut, dann gibt es da eine Forderung in diesem Fall, was aber den Punkt nicht wettmacht, dass keineswegs zu allen Objekten auch eine entsprechende Forderung aus einem afrikanischen Staat auch erhältlich ist. Also warum ist das eigentlich nicht der Fall?
Ich glaube nicht, dass es keine Forderung gibt. Es gibt Forderungen sowohl von Staaten als auch von Individuen. Ja, das Problem ist, wie gesagt, erstmal ein Wissensproblem. Die Länder müssen wissen, wo sich was befindet. Und deshalb gibt es eine Transparenzforderung hier. Die Museen müssen geöffnet werden und es müssen Teams, transnationale Teams gebildet werden, um überhaupt zu sichten, was da vorhanden ist, so, um dieses Inventar zu machen. Aber noch einen Schritt zurück. Also die Gesamtdebatte, die wir hier führen, fokussiert jetzt auf Raubkünste in Museen, ist quasi eine Metonymie der gesamten dekolonialen Debatte. Ja?
Sie sind bestimmt schon selbst dabei, das zu tun, aber ich frage ausdrücklich, was meinen Sie mit Metonymie?
Ja,
das ist eigentlich
also
eine rhetorische
Das ist etwas
Wendung.
Im Kleinen, also das, es ist ein Konzentrat des gesamten dekolonialen Debatten.
Also Brühwürfel, der Metonymie gesamte, heißt Brühwürfel.
Ja, genau, so der gesamten Debatten, ja. Herr Zimmerer hat erwähnt, dass die Menschen hier überrascht wurden, dass es überhaupt solche wertvolle Kunstobjekte aus dem Kontinent gab. Und das ist interessant, nochmal zurück zu dem Punkt zu kommen, dass die Konstruktion dessen, was wir Afrika als Objekt der Unterwerfung des Westens durch sehr viel durch die Kunstgeschichte passiert ist, dass diese Artefakte, die hier im Museum sind, nicht immer Kunstobjekte gewesen sind in dem Kontext. Ja, das war manchmal Alltagsobjekte, das war Kultobjekte und so weiter. Und wenn man genau analysiert, welche Rolle oder Funktion diese Objekte auch hier in dem Kontext genommen waren, dann sieht man genau, wie das Bild von Afrika als Objekt der Kolonisation sich entwickelt hat. Nämlich, dass manchmal gab es Alltagsobjekte, die man als wertvoll hier tituliert hat oder als Kunstobjekt tituliert hat, je nachdem, wie man mit diesen Menschen umgehen wollte.
Können Sie vielleicht für Alltagsobjekt oder Kultobjekt mal Beispiele geben? Also ich habe eine Vorstellung, aber wenn man das einmal plastischer machen könnte, wie ein Kultobjekt sein Sein ändert, wenn es plötzlich in einem europäischen, sagen wir im Lindenmuseum in Stuttgart steht oder so.
Eine Maske zum Beispiel, die dort eine Funktion für Heilungsprozesse oder für bestimmte Rituale. Also das heißt, in dem Kontext ihrer Entstehung keine künstlerische, keine ästhetische Funktion als solche hat, wurde hier gebracht und manchmal als Kunst bezeichnet, um zu sagen, sehen Sie mal, das sind komische Figuren und das ist nicht unser ästhetischer Kanon wert. So, um genau das zu degradieren. Ja? Das,
was für ein drastisches Rot oder so.
Ja, richtig, genau. Und einfach das als rückständig zu konstruieren. Und Sie sehen, so wurde diese Interpretation sozusagen von Objekt, von Artefakten, dadurch hat man sozusagen ein Bild des afrikanischen Kontinents als Welt, als Ort, wo es kein Episteme, was die Ästhetik angeht, existiert und so weiter, konstruiert. Und das hat dazu letztendlich wieder die zivilisatorische Mission, was die Kolonisation geleistet hat, gerechtfertigt. Also deshalb ist die ganze Debatte, die wir hier führen, nicht zu trennen von der Debatte über die koloniale Gewalt. Wir müssen das in dem großen Kontext zurücksetzen, um nachzuvollziehen. Warum ist es so schwierig? Ich habe vorhin gesagt, diese Objekte sind quasi wie Trophäen hier. Und manche stören, ja, zum Beispiel die menschlichen Reste, sie stören. Man weiß nicht, wohin damit. Es ist quasi peinlich, jetzt das hier zu besitzen. Und man weiß nicht, so genau, wie man damit umgehen soll. Ja? Deshalb ist es wichtig, das nochmal zu die Debatte sozusagen aus den Museen zu befreien und das in der großen Debatte über Kolonialgewalt und Dekolonisierungsprozesse zurückzusetzen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, die Debatte rausholen aus nur dem Museum, aber nicht ohne diese musealen Probleme zu vernachlässigen, weil die Museen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ja Teil auch des Kolonialismus waren, also in Hamburg, in Stuttgart und so weiter, in Museen, die heute Roten Baum heißen und bis vor kurzem irgendwas mit Völker hießen, sind ja andere Menschen rum ausgestellt worden in einer bestimmten Weise, wie Sie es gerade gesagt haben, oder? Also ich meine, jetzt auf die Museumsdebatte selbst zu verzichten, wäre jetzt auch nicht Ihr Vorschlag, wenn ich es richtig verstehe.
Nein. Ich sage, es muss in einem größeren Kontext gesetzt werden, um zu verstehen, warum es so schwierig ist, voranzukommen mit der Förderung nach Rückgabe. Und Sie sehen, diese Förderungen gehen immer einher mit Reparation und solche Zeugs. Ja, das ist kompliziert, weil genau wenn Sie das nicht in den Gewaltkontext des Kolonialismus zurückbringen, können Sie das nicht nachvollziehen, warum es so kompliziert ist. Also anders formuliert, wenn wir die Objekte zurückgeben wollen, die Rückgabe muss erstens eine Schuldanerkennung bringen, mit sich eine Schuldanerkennung erstmal und zweitens Anerkennung und drittens kann es sein, dass es Reparationsforderungen gibt. Das sind heikle Debatten, die genau dazu führen, dass wir nicht so schnell vorankommen. Wenn wir jetzt danach nachgeben, was kommt danach? Sehen Sie, das ist das Problem. Und letztendlich geht es darum, dass wir versuchen jetzt in diesem Kontext eine Diskussion über die Versöhnung zwischen den ehemaligen Kolonisierten und diejenigen, die heute Verantwortung tragen, es geht nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Diese Verantwortung kann nicht sozusagen verschwinden. Wie wird die Versöhnung verhandelt? Darum geht es. Und die Versöhnung kann nicht funktionieren, wenn das nicht auf eine Gerechtigkeit basiert. Sie sehen, Sie können das Problem nicht verengen auf die Restitution von Objekten, weil letztendlich wird da zu einer skurrilen Situation kommen, wo diejenigen, die das geben, sogar von oben als Gönner sozusagen das zurückgeben und sagen, das ist vorbei. Nein, darum geht es nicht. Es ist symbolisch, es steht für etwas. Deshalb meine ich, es ist die Metonymie dieser ganzen Debatte.
Wenn Sie das hören, Herr Zimmerer, ich vermute, dass Ihnen das ähnlich wie Leuten hier im Saal einleuchtet. Was ist aber die Erklärung dafür, dass es dem deutschen Staat so schwer fällt, größere Schritte in diese Richtung zu tun? Einem Staat, der mit anderen historischen Themen seit Jahrzehnten umgeht. Ich will nicht sagen, super umgeht, aber immerhin sowas wie Vergangenheitspolitik sehr viele Jahrzehnte lang trainiert hat. Warum fällt das in Sachen Kolonialismus so schwer?
Ich würde an das anknüpfen, was Professor Sökwa gerade sagte, eben die Frage stellen, was verhandeln wir eigentlich wirklich? Also wir verhandeln eigentlich das Wesen der europäischen Museen, die Völkerkundemuseen. Und es ist ja ganz signifikant, dass es Völkerkundemuseen gibt und Objekte aus Afrika, Ozeanien, Südamerika kommen in Völkerkundemuseen und unsere eigene Kunst ist in Kunstmuseen. In dieser Aufteilung steckt ja schon sehr viel an Überheblichkeit eigentlich drin und an dieser Etablierung dieses überlegenen Blicks, der die Grundvoraussetzung eigentlich für den Kolonialismus ist. Das heißt, der Kolonialismus ist vorbereitet in den Köpfen, er ist vorbereitet durch Museen, er ist vorbereitet durch Ideologien, er ist vorbereitet durch Rassismen und die gehören eigentlich alle zusammen. Und wenn wir jetzt an die Völkerkundemuseen rangehen und wir werden auch an die Naturkundemuseen diese Debatte bald haben, dann müssen wir uns über diese Rolle dieser Museen klar werden und wir müssen uns eigentlich klar werden, dass wir ja immer uns noch in dieser eurozentrischen Blick im Grunde in dieser befinden. Wir haben den ja noch nicht verlassen. Und das merkt man eben in dieser Diskussion. Die Diskussion ist, wir entscheiden, wie ihr, den wir das genommen haben. Man muss sich das mal vorstellen. Benin-Bronzen, um zurückzukommen, Benin Dialogue Group bietet an über Jahre, wir leihen euch einige Objekte aus. Der Dieb oder der Besitzer des Raubguts bietet den anderen an, es ihnen auszuleihen. Also ich klaue ihnen ihr Fahrrad oder ihr Auto, sie merken es, der war es, Zimmerer war es, macht nichts, ich leihe es ihnen am Samstag immer wieder aus. Die Arroganz, die eigentlich drinsteckt, dass wir auch sagen, wir müssen entscheiden, an wen es restituiert werden kann. Da sind wir nämlich wieder in diesem erhobenen moralischen Zeigefinger und wir sind in diesem Überlegenheitsblick. Das heißt, den müssten wir aufgeben. Und darum geht's. Und den will niemand aufgeben, weil wir uns eingerichtet haben in einem Geschichtsbild. Und jetzt verbinde ich Zukunft und Geschichte, in einem Geschichtsbild, in der wir die Geschichte der letzten paar hundert Jahren immer nur halb erzählen. Wir erzählen wahnsinnig gerne, dass die Geschichte des aufgeklärten Europas, des Hort der Menschenrechte, der Hort der Gleichberechtigung, der Hort der Aufklärung, aller dieser Entwicklungen. Und wir lassen völlig außen vor, auf welcher Ausbeutungspraxis, kolonialen Praxis, diese Geschichte eigentlich stattgefunden hat. Und wir müssten eigentlich nur die Geschichte ganz erzählen. Beide Seiten. Und das wird eigentlich mitverhandelt und muss mitverhandelt werden bei der Debatte jetzt um Kolonialismus und um das koloniale Erbe. Das heißt, denn nur wenn wir einsehen, dass es auch die andere Seite der Medaille der Geschichte gibt, dann werden wir uns überhaupt einlassen auf diese neue Ethik der Beziehungen, die Felwyn Saar fordert. Im Moment sind wir ja noch gar nicht dazu bereit, denn wir sind doch die Überlegenen, oder? Wir sind doch der Gipfel der Schöpfung.
Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zu widersprechen, sofort. Aber ich möchte ein Argument mal hier hinholen, von dem ich nicht sicher bin, ob es hier auf dem Podium repräsentiert ist. Beispiel Naturkundemuseum Berlin, der Direktor heißt Vogel. Das prominenteste Ausstellungsstück ist der Brachiosaurus, der jetzt schon ein paar Mal aufgetreten ist in der Diskussion. Selbstverständlich würde er sagen, sagt er immer wieder, stammen die Knochen aus Tansania. Die Umstände des Sammelns werden auch nicht bestritten. Worauf aber stark Wert gelegt wird, und auch das ist erstmal plausibel, dass die Zusammensetzung der Knochen zu einem Ausstellungsstück, das so spektakulär aussieht, wie es aussieht, von Deutschen übernommen worden ist. Was entgegnen Sie?
Ja, er sagt, die kulturelle Schöpfungsleistung ist in Berlin erbracht. Ist doch ein Beleg für das, was ich gerade eben sagte.
Mareike Späth.
Also wir hatten schon mal darüber gesprochen, zu Beginn des Abends, inwiefern es gerade eine politische Debatte ist oder es auch sozusagen den Bedarf einer politischen Haltung oder eines politischen Willens gab, der ja ganz zu Beginn hier schon gesagt wurde, der wird so ein bisschen als noch mangelnd diagnostiziert. Und die Museen, die dann immer wieder sozusagen hier ins Feld geführt werden, um letztendlich auch ganz viel von dieser Arbeit zu machen. Und tatsächlich ist es ja in der alltäglichen Arbeit in den Museen, in den Sammlungen durchaus so, dass es viele kooperative und gemeinsame Projekte gibt. Sie hatten die Benin Dialogue Group gerade schon in den Raum geworfen, wo es durchaus eben so ist, dass verschiedene Museumsleute der Kontinente sich zusammensetzen und Lösungen sich überlegen, die natürlich immer wieder auch an dem Rahmen, der eben politisch und juristisch einfach gegeben ist, im Moment sich irgendwie messen müssen. Also das ist genau diese Frage, die ich zu Beginn aufgestellt habe. Also was würde denn jetzt passieren, wenn diese Gruppe sich über diese ganzen Rahmen hinwegsetzen würde und sagen, wir restituieren diese Objekte, wir nehmen sie aus den Depots und bringen sie zurück. Also das wäre vielleicht tatsächlich interessant, sich das mal anzuschauen, aber dieser Weg ist so irgendwie nicht ganz gangbar. Und das Interessante ist ja auch nochmal zu schauen, dass Restitution, wenn überhaupt, oder diese ganze Debatte auch in einem politischen Feld, nicht nur in Europa, sondern auch in den Staaten Afrikas, oder letztendlich betrifft es ja auch nicht nur den afrikanischen Kontinent, reinfällt, der ja auch, also mitnichten, der eben derjenige ist, der sozusagen aktuell war, als diese Objekte nach Europa gekommen sind. Also man muss ja sozusagen diesen Wandel, der überall passiert ist, irgendwie anerkennen und sagen, es ist eben auch mitnichten möglich, da so dahinter zurückzugehen und irgendwie wieder so auf den Status quo zurückzugehen und zu sagen, Sie hatten das irgendwie implizit schon mal angesprochen, eben Herr Stjokwa, zu sagen, man repariert es wieder, man macht es wieder gut und dann kann man das irgendwie abhaken, was manchmal so ein bisschen mitschwingt in dieser Debatte, sondern muss sich auch ganz klar sehen, dass die Situation in den Staaten auch eine heterogene ist und die Frage sozusagen, wer erhebt Ansprüche, was passiert, wenn man Objekte jetzt in diese Staaten wieder zurückbringt. Ich sage nicht, dass das sozusagen eine Entschuldigung sein soll, aber es muss eben wohl überlegt sein. Diese Frage, restituiert man an Staaten überhaupt, die es ja damals auch nicht gab, die auch bestimmte Interessen haben, wenn bestimmte Objekte zurückgefordert werden, die wiederum eigentlich eher politische sind. Und das Interessante ist ja auch, wenn ich jetzt als sozusagen Kustodin einer Sammlung mir das anschaue, ich manchmal das Gefühl habe, dass Sammlungen und Objekte und vor allem auch die individuellen Geschichten von Vorbesitzern, von HerstellerInnen, die mit Objekten verbunden sind, hier auch tatsächlich auf einer politischen Ebene instrumentalisiert werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, sozusagen den tatsächlichen Sammlungs- und Objektgeschichten und den Geschichten von Individuen, die dahinterstehen, in manchen Fällen nicht ausreichend Rechnung getragen wird.
Können Sie dafür mal ein Beispiel geben für das Instrumentalisieren von Herkunftsgeschichten oder Besitzverhältnissen?
Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel, das in der Vergangenheit auch immer wieder in den Medien aufgetaucht ist, war die Restitution von Gebeinen nach Namibia, die eben eine Restitution an den Staat war und es aber ganz starke Widersprüche eigentlich aus verschiedenen Communities der Herero zum Beispiel, gab, die sich einfach in diesem staatlichen Gefüge mit ihren Interessen eigentlich nicht repräsentiert sehen, die aber durchaus auch Ansprüche eben an diese Gebeine erheben, wo man sozusagen also vor Ort ja auch eine irgendwie schwierige politische Situation hat, die man ja mit einer Restitution auf eine gewisse Art und Weise auch bespielt. Also das ist ein Beispiel, das sehr prominent war und eben auch ganz lautstark eben von Interessengemeinschaften immer wieder eingefordert wurde, dass sie an diesem Prozess beteiligt sein wollen. Gerade ganz jüngst jetzt auch wieder eine vom namibischen Staat herausgegebenes Lehrbuch über den Genozid, wo eben bestimmte Gruppen gesagt haben, wir hätten eigentlich gerne daran mitgearbeitet, das zu erstellen, weil wir eigentlich gerne unsere Geschichte auch darin sehen möchten. Also das wäre ein konkretes Beispiel.
Wenn wir etwas wollen, tun wir das auch. Erreichen wir das. Das Problem, worüber wir hier diskutieren, ist kein technisches Problem. Es ist kein Verfahrensproblem. Es ist kein praktisches Problem. Es ist ein politisches Problem. Wenn wir es wollen, würden wir Wege finden, um gemeinsam mit den Betroffenen das Problem zu lösen. Individuell gibt es, das war die Frage, ich kenne persönlich Menschen, die hier seit über 30 Jahren Kumandumbe, der weiß, wo der Tange, er ist Erbe seines Vaters und der Tange, sein Vater, liegt irgendwo im Süden, in München, ja, in einem Museum. Der weiß, wo das ist. Der war hier Gastprofessor, er ist der Gründer von Afrika Avenue, er hat viele Briefe geschrieben, er hat Ansprüche gestellt, er ist durch, ich weiß nicht, aber nichts ist passiert. Das sind Individuen, also würde man in dieser Tange, das sozusagen ein Symbol des Throns zurückgeben, würde nichts passieren. Ja? Herr Zimmerer hat vorhin ein Beispiel von Lösung vorgeschlagen. Aber wenn wir das wollen, würden wir gemeinsam mit denjenigen, wo wir sozusagen die Objekte geklaut haben, wir können mit ihnen diskutieren, wie das passieren wird. Und zwar auf einer politischen Ebene. Und dann wird man dann praktisch das Problem lösen. Es ist nicht ein praktisches Problem. Und wenn wir mit praktischen Sachen beginnen, werden wir nicht vorankommen. Sie werden schon an Gesetzgebungen scheitern, weil man wird ihnen dann sagen, ja, das sind Museen, dürfen das nicht, das sind Länder. Es ist ein politisches Problem, noch einmal, das ist das. Und Individuen stellen Ansprüche, nicht nur hier, ich kenne auch in Frankreich Menschen, die wissen, was ihnen zusteht, geklaut wurde und sie dürfen das zurückfordern, aber sie bekommen das nicht. Mhm. Deshalb, ja.
Aber diesen Punkt, dass
Sie können. Ich würde da einmal ganz kurz nochmal einhaken wollen und dieses Wir, das Sie immer wieder nennen, nochmal ganz kurz irgendwie befragen wollen, weil in solchen Prozessen, um bei dem Beispiel zu bleiben, was Sie gerade genannt haben, ist es ja durchaus so, dass dieses Wir, wir, die was wollen oder die was nicht wollen. Das ist ja irgendwie manchmal so ganz unklar. Und es gibt ja verschiedene Akteure in solchen Prozessen. Ich meine, es ist hier ganz klar, wer eine Anfrage stellt. Aber es gibt ja verschiedene, also jetzt in den Museen und in der Politik, Akteure, die eben unterschiedliche Kompetenzbereiche haben. Und es gibt ja aus den Museen heraus zum Beispiel ganz klar, auch mit der Heidelberger Stellungnahme aus den vergangenen Jahren, Bekenntnis dazu, bereit zu sein, in solchen Dialogen und in solchen Prozessen aktiv zu werden. Und es ist ja ganz klar darin eigentlich auch ein Appell an die Politik letztendlich und auch an den juristischen Rahmen dann letztendlich zu schaffen, um darin agieren zu können.
Genau. Letztendlich, ja.
Ich würde Sie, Herr Sekwa, trotzdem gerne auch noch mal fragen oder ergänzend noch gerne fragen. Also einerseits, wir haben das gehört, es ist ein politisches Problem. Und Sie glauben stark daran, dass wenn man den politischen Willen hat, man auch einen praktischen Weg finden wird. Ich frage mich, oder ich frage jetzt auch Sie und Herrn Zimmerer, ob die Niederungen der Praxis nicht doch widerständiger sein können, als ich das bei Ihnen so höre. Also wenn ich tatsächlich keine Telefonnummer habe, wo ich anrufen kann, wenn es einzelne afrikanische Staaten gibt, von denen ich einen okay kenne, wo man nicht unbedingt ein Museum hat, wo man jetzt sehr viele Objekte komfortabel unterbringen kann, das ist kein niederträchtiges und kein überhebliches Argument, sondern ein Argument der Erfahrung. So, wie schreite ich dann voran?
Naja, dann fange ich mit denen an, deren Telefonnummer ich habe. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, auf das wir vorhin kamen, als Sie sagten, es gäbe keine Rückgabeforderung, Restitutionsforderung aus Tansania. Vor 3 Wochen erklärte der tansanische Botschafter in Deutschland, dass Tansania die Rückgabe von Objekten fordert, inklusive des Brachiosaurus und Verhandlungen über Reparationen für die Kolonialherrschaft. Das erklärte er im Tagesspiegel. Es ging auch weit durch die Presse. Auf der Bundespressekonferenz wurde der Vertreter des Auswärtigen Amtes gebeten, eine Stellungnahme abzugeben, wie man denn darauf reagiere und wie man im Grunde die Verhandlungen beginne, und dann war die Antwort, es sei keine Rückgabeforderung bekannt. Das muss man halt sehen, das ist schon klar. Das heißt, der Präsident Tansanias hat nicht irgendwie mit Wachs besiegelt, das irgendwie offiziell übermittelt, damit es gewertet wird. Und das sind Taschenspielertricks, Land auf, Land ab. Es heißt immer, es gibt keine offiziellen Rückgabeforderungen. Das stimmt, definieren Sie offiziell. Es gibt seit dem Ersten Weltkrieg Rückgabeforderungen für die Benin-Bronzen. Es gibt seit den 20er Jahren Rückgabeforderungen für die Nofretete. Es gibt jetzt Rückgabeforderungen aus Namibia. Es gibt Rückgabeforderungen aus Tansania. Man geht hin und die Leute stellen sich hin, Museumsvertreterinnen und auch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und andere, und sagen, es gibt keine Rückgabeforderungen. Ja, da muss man halt einfach... Dann ist die Frage, ob man sich auf das rein juristische, völkerrechtliche, das ja historisch ein Recht der Kolonialmächte ist, zurückzieht, um ein historisches Problem wie den Kolonialismus in den Griff zu bekommen, oder ob man der Rhetorik der Politik folgend sagt, wir wollen tatsächlich an der Situation etwas ändern. Das ist ja der politische Wille, der mangelnde, den wir einklagen. Wenn man es ändern will, dann spricht man doch mit dem tansanischen Botschafter. Was artikuliert das? Was steckt dahinter? Wie kann man das eigentlich machen? Und das unterbleibt. Die internationalen Medien waren voll. Herero verklagen Deutschland in New York. Das Auswärtige Amt hat gesagt, sie wissen nichts von einem Prozess. Die Vorladungspapiere wurden nämlich immer abgewiesen. Die wurden nicht angenommen, weil man gesagt hat, ja, da ist niemand befugt, die uns zu übermitteln. E-Mail wurde gelöscht, die Post wurde zurückgeschickt, bis Donald Trump, ausgerechnet Donald Trump, das durch seinen Botschafter die Vorladungspapiere hat übermitteln lassen. Und dann konnte man es nicht mehr ablehnen.
Wenn Diskussionen wie diese, politische, mit historischer Tiefe von 100 bis 400 Jahren, wenn historische Verantwortung, wenn potenzielle Reparationszahlungen, wenn Taschenspielertricks auf höchstem Niveau in Rede sind und Sie, Mareike Späth, auch hören, was Sie ganz sicher, ich bin ganz sicher, plausibel gefunden haben, was Herr Sekwa sagte, dass in dieser Museumsdebatte eigentlich im Kleinen konzentriert etwas sich zuträgt, was gesamtgesellschaftlich interessant ist, Wie hört man das, wenn man im Museum arbeitet?
Zweischneidig, würde ich sagen. Einerseits ist es natürlich, also freuen sich Museen, MuseumsmitarbeiterInnen, Museumsbetreibende natürlich um eine stark angewachsene Aufmerksamkeit für die Museen, für ihre Sammlungen, für deren Geschichte. Und das ist natürlich auch eine spannende und herausfordernde Position in dem Moment, so agieren zu können und letztendlich der eigenen Arbeit dadurch auch so eine Prominenz zugeordnet zu sehen. Gleichzeitig ist es natürlich, und da wiederhole ich mich jetzt, glaube ich, auch ein schweres Los und ein fast unmöglich zu lösendes Los, das an den Museen in dem Moment übertragen wird, eben zu sagen, erstens, sie so ein bisschen, ich sage das jetzt mal salopp, als Sündenbock hinzustellen, die das jetzt auch wieder gerade biegen können, indem sie ihre Objekte hergeben. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Und damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall eine Verantwortung, wie Sie es vorher genannt haben, die sicher in den Institutionen auch liegt, irgendwie von mir weisen. Aber ich denke, es ist doch auch einfach darüber hinaus vonnöten, dass auch an anderen Positionen, an anderen Stellen, an anderen Schnittpunkten in der Gesellschaft und in der Politik darüber nachgedacht wird, welche Konsequenzen, welche Folgen letztendlich aus Kreierung von bestimmten Weltbildern, die mit der Kolonisierung und eben mit der Erschaffung von Sammlungen, mit diesen ganzen Blicken auf Afrika in diesem Fall als riesiger Kontinent, das ist ja sowieso fast unmöglich, einen Blick irgendwie zu schaffen. Also zu gucken, was für Konsequenzen tragen wir eigentlich heute noch in der Gesellschaft und in der Politik und sich auch damit auseinanderzusetzen. Und dann kommen wir zum Beispiel in Außenpolitik, in verschiedene bilaterale, internationale Beziehungen. Wie sind diese eigentlich heute noch geprägt? Und wie müssten wir eigentlich daran irgendwie arbeiten und eben nicht so diese Dekolonisierungsaufgabe den Museen zu übertragen, wie man manchmal den Eindruck hat, wenn man die Presse konsultiert.
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung, wo stehen wir in 3 Jahren? Also Macron hat 2017 von in 5 Jahren gesprochen. Glauben Sie, in den kommenden 3 Jahren kommen wir nennenswert aus Ihrer Sicht voran?
Ich würde es mir wünschen, aber ich wage es noch nicht recht zu hoffen.
Ich frage auch deshalb, weil ich in den letzten Wochen und Monaten verschiedentlich bei Bénédicte Savoy, der Kunsthistorikerin, die mitgearbeitet hat an dem Gutachten für Macron, gelesen habe, dass die ganze Rückgabedebatte um das Jahr 1980 herum schon mal so weit war, beinahe wie heute. In Deutschland hat eine heute immer noch einigermaßen prominente Staatssekretärin namens Hambrücher davon gesprochen, dass es sicherlich demnächst soweit werde, im größeren Stil Objekte zurückzugeben. Und wie durch ein Wunder ist aber alles vergessen worden im kulturellen Gedächtnis. Jürgen Zimmerer, wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird die Debatte diesmal weitergehen? So wie um 1980 oder irgendwie anders?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben die Sorge, auch Bénédicte Savoy, Falvinsart, andere, dass es eben auch wieder beerdigt werden kann. Die Analyse ist, dass es in den 80er Jahren eben auch am Widerstand der Museen einfach scheiterte. Und deshalb haben wir im Dezember Savoy, einen Appell gestartet in der Zeit und der Forderung, die Museen sollten sofort ihre Inventarlisten veröffentlichen, damit man eben sehen kann, dass jeder Mann und jede Frau sehen kann, was eigentlich in den Museen vorhanden ist, damit diese Gefahr des Beerdigens eigentlich gebannt ist. Da ist aber postwendend im Grunde der Widerstand zum Beispiel der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gekommen, zu sagen, nee, also das ist eine absurde Forderung. Und dann hieß es wieder auch alles, was man jetzt bei Provenienzforschung hat. Das müssen wir erst idieren und machen wir es dreisprachig. Also alles, wenn es perfekt ist in 40 Jahren, dann veröffentlichen. Nein, jetzt, es muss offen sein, damit alle das selbst beurteilen können, auch und gerade die Kolleginnen und Kollegen aus den ehemaligen Kolonien, die ja überhaupt keine Möglichkeit haben, zu eruieren, was in deutschen Archiven und Magazinen ist, weil sie ja gar nicht kommen können, weil sie ja gar kein Visum bekommen. Das gehört ja auch dazu, dass wir hier reden, als könnten alle einfach lustig bei uns in den Museen vorsprechen. Unser Doktorand in dem Nigeria-Projekt wurde das Visum zunächst verweigert, weil seine Rückkehrprognose zu schlecht war. Das war in einer Zeit, in der wir gesagt haben, die Lösung des Problems ist, wir diskutieren auf Augenhöhe mit den Menschen in den afrikanischen Ländern. Was ist das für eine Augenhöhe?
Ich möchte da ganz kurz drauf reagieren. Und aus meinem Arbeitsumfeld und aus meinem Arbeitsbereich und aus meinem Netzwerk, in dem befinden sich zahlreiche MitarbeiterInnen an zahlreichen ethnologischen Museen oder Museen mit ethnologischen Sammlungen. Und mir ist nicht ein Museum darunter bekannt, die nicht im Moment damit beschäftigt sind, genau dieser Forderung nachzukommen oder das auch schon getan haben. Wir befinden uns auch alle im Austausch mit KollegInnen, denen Listen vorliegen, entsprechende Listen. Es werden überall an online gestellten Datenbanken gearbeitet. Das ist also tatsächlich, was passiert. Und es gibt auch Listen, die zirkulieren. Und es gibt auch Einsichten und es gibt Austausch mit Kolleginnen aus den verschiedenen Ländern, die eben dort vor Ort auch in den Museumskontexten tätig sind. Also das ist schon was, was passiert. Und wenn ich hier hören muss, dass die Gefahr besteht, dass diese Prozesse am Widerstand der Museen zu scheitern drohen, dann würde ich dem aus meiner Arbeitswirklichkeit heraus widersprechen wollen, weil was ich unter meinen Kolleginnen sehe, ist ein ganz deutliches Tendenz hin zu diesen Prozessen und hinzugucken, wohin uns das treibt und nicht das sozusagen unter den Teppich zu kehren.
Auch wenn hier jetzt gerade nochmal eine kleine Kontroverse aufzubrechen scheint, bin ich sicher, dass Sie gemerkt haben, dass wir in einer Art von Schlussrunde sind. Und ich möchte als Letzten auf dem Podium, aber nicht zuletzt, gerne Herrn Sukwa noch fragen, wenn auch Sie noch mal kurz sich das vergegenwärtigen, dass in Europa zumindest um 1980 schon mal ähnliche Fragen diskutiert wurden. Wie ist Ihre Prognose für jetzt? Auf den unterschiedlichen Ebenen. Werden wir und wenn ja, wie einen Schritt vorwärts kommen?
Soziale Prophezeiung ist nicht meine Stärke.
Aber philosophische Epistemologie, dann können Sie vielleicht auch in die Zukunft gucken.
Ich würde erstmal feststellen, wir haben also die Progressisten, die im Parlament sind, die kämpfen und zivilgesellschaftliche Bewegungen und einige Wissenschaftler, die Progressist sind, sie haben Forderungen, sie haben klare Forderungen, dass etwas sich bewegt. Wir haben Lippenbekenntnisse von einigen Politiker, etablierte Politiker der Mitte, aber wir haben im Parlament auch rechtsorientierte politische Parteien. Wir haben besorgte Bürger. Ich glaube, die Kräfte neutralisieren sich und das bietet sozusagen die Möglichkeit, nichts zu tun. Vor allem, weil der politische Wille fehlt. Der Kontext ist ein Kontext der Machtasymmetrie. Das heißt, wir bestimmen, wann, was, mit welchem Tempo und quasi mit welchem Ausgang debattiert wird über dieses Problem. Das, was wir machen hier, ist für mich, es ist interessant, um vielleicht die Öffentlichkeit aufzuklären, aber solange von der übergeordneten Stelle eine starke politische Wille fehlt, laufen wir Gefahr, dass wir genau zum Ergebnis kommen, dass nichts passiert. Deshalb ist es wichtig, dass wir, und das wäre mein Schlusswort, dass wir uns Gedanken darüber nochmal machen, dass es hier um etwas Wichtigeres geht, nämlich um die Art und Weise, wie wir Gesellschaft machen wollen mit denjenigen, denen Unrecht getan wurde. Wie wollen wir in die Zukunft und heute mit diesem Menschen versöhnt leben? Wenn wir dieses Problem nicht unter dieser Perspektive wahrnehmen und ernsthaft angehen, weil es geht nicht um Kunstobjekte und Artefakten, es geht um mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen und tatsächlich die Ethik der Aufarbeitung als Topos für diesen ganzen Diskurs. Es ist politisch und es muss politisch gelöst werden.
Das war unsere Diskussion zum Thema koloniale Raubkunst. Versöhnung gelingt nur durch Gerechtigkeit. Mit der Kuratorin Mareike Späth, dem Historiker Jürgen Zimmerer und dem Erziehungswissenschaftler Louis-Henri Sukwa. Aufgezeichnet haben wir die Debatte am 25. Februar in Hannover im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung.